Einen wunderschönen Morgen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, die ich heute Morgen hier schon erleben durfte. Vielen Dank euch Musikern. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, vielleicht ist es für Sie ganz normal, aber es ist ein großes Vorrecht, gute Musiker zu haben. Ich bin an vielen Stellen unterwegs und da klingt das nicht immer so toll wie bei Ihnen und bei euch hier. Ja, als erstes herzliche Grüße, soll ich sagen, von Klaus Göttler. Der Name ist schon gefallen. Und herzliche Grüße von Martin Wert, der auch ab und zu schon hier war. Und mit dem saß ich gestern noch zusammen und als der gehört hat, Kelzenberg, hat er gesagt, sag unbedingt herzliche Grüße und nicht nur dem Charles, sondern bitte im Gottesdienst. Ist hiermit erledigt. Ja, ich freue mich, diesen Gottesdienst mit Ihnen teilen zu können, mit euch teilen zu können. Ist euch hier okay? Ja, mit euch teilen zu können. Und es war interessant, dass das Thema eure Lobpreiszeit schon feststand, auf der A3 des Lebens, Jesus der Krisenmanager, als ich dann mit Charles über das Thema für diesen Gottesdienst und für die Predigt gesprochen habe. Gott in der Krise. Ist Gott in der Krise, könnte man sich ja fragen, angesichts der Welt, in der wir leben. Krise ist vielleicht das Wort der letzten 12 Monate oder 24 Monate. Wir haben ganz viele Krisen, Flüchtlingskrise, Finanzkrise, über allem beherrschend natürlich Corona-Krise in den letzten Tagen, Flutkatastrophe, Wasserkrise, Brandkrise, jetzt Afghanistan-Krise. Und das sind ja nur die ganz großen Krisen, die es in die Tagesschau schaffen. Es gibt ja noch viele, viele, viele andere Krisen, die es auf dieser Welt gibt und die eben nicht zwischen 20 und 20.15 Uhr laufen und deswegen von uns nicht wahrgenommen werden. Und dann gibt es noch viele andere Krisen in Kelzenberg zum Beispiel, die es auch nicht in die Tagesschau schaffen, aber die trotzdem da sind. Und man kann die auch nicht miteinander vergleichen und kann auch nicht sagen, ja, also meine persönliche Krise angesichts der Afghanistan-Krise, ist das ja alles nicht so schlimm. In dem Moment, wo ich drin stecke in dieser Krise, ist diese Krise meine Krise. Und die Krise, ich weiß nicht, in welchen Krisen ihr gerade außer diesen ganzen großen gesellschaftlichen Krisen lebt, diese Krisen, da ist die Frage, wo Gott bist du eigentlich? Die Krise, die ich habe, weil meine Kinder einen anderen Weg gehen, als ich immer gedacht habe, dass es der richtige ist. Diese Krise, die ich habe, weil meine Eltern sich im Alter so stark verändern, weil meine Eltern so stark abbauen und ich nicht weiß, wie wir gut miteinander umgehen können. Die Beziehungskrise in unserer Ehe. Die Gemeindekrise. Die Krise, die ich habe auf Arbeit. Krise mit meinen Arbeitskollegen. Diese Frage beruflich, mit meiner Firma, mit meiner Selbstständigkeit vielleicht. Wie geht das weiter? Und Gott, wo bist du eigentlich in dieser Krise? Das Starke ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass die Bibel eine ganz gute Tradition mit Krisen hat. Dass der Gott, an dem wir glauben, dass die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, dass die Krisen erprobt sind. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, angesichts der Krisen unseres Lebens, dann müssen wir gar nicht viel blättern, dann werden wir auf vielen Seiten Krisen entdecken. Wie tröstlich ist das für mich, dass ich nicht in meiner Krise lebe und dann in die Bibel hineinschaue und denke, okay, das hat offensichtlich keinen Platz, meine Realität. Doch, es hat ganz, ganz viel Raum, es hat ganz viel Platz. Die Bibel ist eine Geschichte auch von Krisengeschichten. Die Geschichte Gottes ist eine Krisengeschichte. Wie viele Krisen hat Gott mit seinem Volk gehabt? Wie oft hat er das erlitten, was sie gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben? Wie können wir leben in dieser Krise, in den Krisen unseres Lebens? Ich will uns heute Morgen mit hineinnehmen in eine Geschichte, die vielleicht keine typische Krisengeschichte ist, weil wir als erstes Mal das gar nicht so wahrnehmen. Und zwar in die Geschichte der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Die haben ja ganz viele Krisen erlebt. Also diese Kindergottesdienstgeschichten auf dem Wasser, im Sturm, ja, absolute Krise, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Oder ein paar Stunden vorher sagt Jesus, hier, gebt doch den Leuten was zu essen und sie zählen durch und denken, 5000 Leute, völlige Überforderung, Krise. Herr Jesus, was sollen wir denn jetzt machen? Das, was wir haben, reicht nicht. Ja,
ganz viele Krisen, die die Jünger durchmachen. Und dann kommt die ganz große Krise, das Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz und sie stehen vor diesem Kreuz, so wie wir heute vor diesem Kreuz sitzen, und es ist alles vorbei. Jesus, wie soll es jetzt weitergehen, das Ende? Und dann könnte man ja denken, ja, danach ist alles gut, denn da kommt die Auferstehung. Und Jesus begegnet seinen Jüngern und sie treffen sich und sie essen miteinander und Jesus erklärt ihnen ganz viel. Das Ende der Krise? Ist nach der Auferstehung alles gut? Auch bei den Jüngern ist das nicht plötzlich alles gut, sondern die Jünger kommen wieder in eine Krise, denn Jesus verabschiedet sich von ihnen und sagt, ich werde gehen. Ich lasse euch auf dieser Welt zurück. Und ihr habt die Aufgabe zu warten auf den Geist, der kommen wird, auf eine Kraft, die auf euch kommen wird. Und ich glaube, dass dieser Moment für die Jünger auch wieder eine Krise war. Dieser Moment, als Jesus plötzlich Himmelfahrt aufsteigt in den Himmel, als Jesus plötzlich weg ist und sie als verlorener Haufen dastehen und denken, ja, was jetzt? Also Jesus, bis jetzt warst du noch da, bis jetzt dachten wir, es ist alles gut. Und dann ist Jesus wieder weg. Krise. Vielleicht denken wir, ja, ist ja kein Problem, da kommt dann doch, sie gehen in alle Welt und es geschehen große Wunder und es breitet sich über die ganze Welt aus. Ja, im Rückblick ist eine Krise immer ganz einfach. Ich glaube, die Jünger wussten all das noch nicht. Die hatten noch keine Ahnung, wie das ist mit dem Heiligen Geist. Die hatten noch keine Ahnung, wie das ist, dass Wunder passieren werden. Die hatten noch keine Ahnung davon, dass Menschen tatsächlich ihnen zuhören werden, wenn sie reden. So, ich glaube, die Jünger stehen da und stecken in einer großen Krise und fragen sich, Jesus, was ist denn jetzt? Ich glaube, sie laufen nach Jerusalem zurück und fragen sich, was sollen wir jetzt miteinander machen? Ein Satz, den wir oft in Krisen sagen, vielleicht kennst du ihn aus deinem Leben, ich glaube, die Jünger haben ihn in diesen Tagen auch gesagt. Ein Satz ist, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Angesichts dessen, was Jesus da jetzt gesagt hat, geht hin in alle Welt. Jesus, weißt du, wie groß, ja, du weißt, wie groß die Welt ist, aber alle Völker, Jerusalem kennen wir gerade mal so, aber Rom, er ist ja, ich schaff's nicht, Jesus. Was können wir lernen von den Jüngern, was sie in diesem Moment tun? Ich lese es, wer hier oder zu Hause mitlesen möchte, Apostelgeschichte 1. Jesus verabschiedet sich von ihnen, sie sehen ihn vor sich verschwinden und dann steht da, sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berg. Und sie stiegen hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet. Und dazu die Frauen und Maria, die Mutter Jesu und seine Brüder. Sie erleben diesen Moment, dass sie plötzlich allein sind. Sie haben vielleicht diesen Satz auf den Lippen, ich schaff's nicht. Und was machen sie? Sie suchen Gemeinschaft. Sie bleiben in Gemeinschaft. Wenn du diesen Satz vielleicht auf deinen Lippen hast, vielleicht in deinem Gedanken hast, angesichts der Krisen, die du gerade in deinem Leben kennst, ich schaff's nicht. Dann können wir lernen von den Jüngern, bleib in Gemeinschaft. Sie waren beieinander. Ich frage mich manchmal, wer uns eigentlich gesagt hat, dass wir es schaffen müssten. Wer hat eigentlich gesagt, ich muss es schaffen? Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann entdecke ich eine Geschichte, die von Anfang an dem widerspricht, dass ich es schaffen muss. Denn die Bibel ist von Anfang an in der Geschichte, auf den ersten Seiten, da ist einer, der soll es schaffen, Adam, und Und dann bekommt er jemanden Zweites zur Seite gestellt. Er soll es nicht alleine schaffen, nicht ich schaff's, sondern wir, gemeinsam, von Anfang an auf Gemeinschaft ausgelegt. Wie oft denke ich in meinem Leben, ich muss es schaffen und ich schaff's nicht. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, dass du es schaffen musst? Gott war es nicht. Gott hat von Anfang an uns so geschaffen, Gott hat alles darauf ausgelegt, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sind. Und dessen sind sich die Jünger bewusst und sie suchen die Gemeinschaft. Denn es sind ja ganz großartige und wichtige Sätze. Zum Beispiel, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, haben wir heute Morgen im Gottesdienst gehört. Oder hier bei euch, er ist unser Friede. Ja, was ist das für ein großartiger Satz in der Krise? Aber da steht, er ist unser Friede. Ich brauche Geschwister, Menschen rechts und links neben mir, die mir das zusagen. Es ist gut, dass wir in den Gottesdienst kommen und dass da jemand steht und sagt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich brauche das, dass es ein anderer mir zusagt. Das ist Gnade, dass ich es nicht schaffen muss. Das ist Gnade. In der Krise, du musst es nicht alleine schaffen. Im ersten Lied heute Morgen war eine Zeile, was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Das kann man ja sagen, ja, das ist super, das will ich gerne glauben, das will ich gerne singen. Aber angesichts der Krisen, in der ich lebe, da fällt mir das schwer, das zu glauben. Und es fällt mir schwer, das durchzubuchstabieren, was immer mir begegnet. Die Krise meiner Ehe hat irgendwas mit Gott zu tun. Die Krise in dieser Welt, die hat etwas mit Gott zu tun. Die Krise mit meinen Kindern, die hat etwas mit Gott zu tun. Hey, das zu glauben, ich schaff's nicht. Wie gut, dass ich Geschwister habe. Dass ich Menschen habe, die es mit mir schaffen. Die mit mir glauben, die für mich beten, die dann beten, wenn ich nicht mehr beten kann. Darf man das sagen, am Sonntag im Gottesdienst, dass es Zeiten gibt, in denen man nicht beten kann? Es gibt diese Zeiten in meinem Leben. Wie gut, dass ich Geschwister habe in dieser Krise. Denn wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann muss ich sagen, die Zeiten, in denen mir ein Durchbruch gelungen ist, die Zeiten, in denen sich plötzlich ein neuer Horizont aufgetan hat, die Zeiten, in denen es plötzlich vorwärts ging, das waren nicht die Zeiten, in denen ich gesagt habe, jetzt muss ich mich ganz fest zusammenreißen, jetzt muss ich nochmal alles geben. Sondern die Zeiten, in denen der Durchbruch gelungen ist, waren die Zeiten, in denen ich gesagt habe, ich schaff's nicht. Liebe Schwester, kannst du für mich beten? Lieber Bruder, kannst du mich durchtragen? Können wir das gemeinsam anpacken? Die Zeiten meiner Durchbrüche waren die Zeiten, in denen ich in Gemeinschaft gegangen bin. Eine Minute Stille für dich heute Morgen jetzt. Welche Gemeinschaft hat Gott dir gerade zur Seite gestellt? Welcher Mensch kann mit dir durch diese Krise gehen? Welchem Menschen willst du dich vielleicht anvertrauen in der Krise, die gerade in dir ist? Eine Minute Stille. Die Jünger gehen in Gemeinschaft. In welcher Gemeinschaft gehst du? Ich schaff's nicht. Ja, dann bleib in Gemeinschaft. Und dann setzen sich die Jünger zusammen und dann passiert etwas Schräges. Ich lese uns mal ein Stück aus diesem Text, was da passiert. In diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war eine Menge beisammen von etwa 120 Gemeinschaft. Und er sprach, ihr Männer und Brüder und Frauen und Schwestern, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Er gehörte zu uns. Er hatte dieses Amt mit uns empfangen. Und er hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Und er ist von über gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Ach Kai, bis jetzt war es irgendwie ein ermutigender Gottesdienst, so Sonntagvormittag um 10 in Ketzenberg. Und jetzt das? Was passiert jetzt? Es ist hochinteressant, was Petrus an dieser Stelle macht. Ich habe das gedacht, als ich diesen Text gelesen habe, ich dachte, hey Petrus, irgendwie, ihr seid in der Krise, ihr seid zusammen als Gemeinschaft, jetzt musst du in so ein, hey, wir schaffen das und Jesus ist doch da und das für uns, so irgend so eine Predigt müsste doch jetzt kommen. Und jetzt irgendwie so ein dunkles Kapitel. Was machst du da, Petrus? Das ist hochinteressant. Ein Satz, den ich auch aus meiner Krisenzeit kenne, vielleicht kennst du ihn auch, ist neben dem, ich schaff's nicht, ein Satz ist, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich versuche mich ganz auf das zu konzentrieren, was gerade vor mir ist. Ich blende das aus, was war, ich blende das aus, was kommt, und ich versuche einfach nur ganz da zu sein. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass das Hier und Jetzt nicht überschätzt werden kann. Ich glaube, dass es extrem hilfreich ist, auch in unseren Krisen zu sagen, okay, ich will ganz hier sein, ganz da sein, ganz bei dem Menschen, ganz bei diesem Problem. Aber das, was wir von Petrus an dieser Stelle lernen können, ist, dass er darüber hinausgeht, über das Hier und Jetzt. Unser Leben ist nämlich mehr als das Hier und Jetzt. Unser Leben ist größer. Und das, was Petrus an dieser Stelle tut, er stellt sich der Vergangenheit, der gemeinsamen Geschichte derer, die da unterwegs sind. Und er wagt einen Ausblick in die Zukunft. Also jetzt, hier und jetzt in deiner Krise, will ich dich ermutigen, nicht nur zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das Hier und Jetzt und ich werde es irgendwie durchhalten, sondern ich ermutige dich, begegne deiner Vergangenheit und begegne deiner Zukunft. Was meine ich damit? Das, was Petrus an dieser Stelle tut, ist das Scheitern zu benennen. Hey, Judas! Ich weiß nicht, ob die vielleicht zusammengezuckt sind in dem Moment, als er diesen Namen ausgesprochen hat. Er benennt das und er sagt, er war einer von uns. Da wird das ganze Leiden von Petrus sichtbar. So. Hey, er war genauso berufen wie wir. Und Petrus verschweigt das nicht, sondern sagt, in dieser Krise müssen wir mal auf unsere Vergangenheit gucken, wo kommen wir eigentlich her? Und er wagt einen Ausblick, hey, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Platz, den Judas jetzt hinterlassen hat? Ich glaube, in unseren Krisen ist es wichtig, dass wir unserer Vergangenheit begegnen und unsere Zukunft. Und zwar indem, dass wir das schmerzhaft anschauen. Wo komme ich eigentlich her? Was ist eigentlich das, was dazu geführt hat, auch dass ich in diese Krise stecke? Unsere Vergangenheit hat nämlich eine unglaubliche Macht. Ich habe in den letzten Jahren viele junge Erwachsene begleitet, so 18, 19, 20-Jährige, die ihr FSJ gemacht haben. Und wisst ihr, was mich immer wieder erschreckt hat? Wenn so 18, 19, 20-Jährige mir dann gesagt haben, über meinem Leben steht ein Satz. Du schaffst das nicht. Und dann habe ich gefragt, okay, und wer hat diesen Satz gesagt? Mein Vater, als ich 7 Jahre alt war. Über meinem Leben steht ein Satz. Mit dir ist sowieso nichts anzufangen. Aber wer hat diesen Satz gesagt? Ein Freund in der Schule, in der 6. Klasse. Und so Sätze von Grundschullehrern. Viele, viele Jahre her, aber sie haben immer noch eine Macht über das Leben dieser 18, 19, 20, 21-Jährigen. Da ist was aus der Vergangenheit da und das ist wichtig, dass wir uns dem stellen und dass wir dem begegnen. Welche Sätze aus deiner Vergangenheit stehen eigentlich über deinem Leben? Das hat etwas zu tun, auch mit der Krise, in der du stehst. Also, lass uns unserer Vergangenheit begegnen. Lass das aussprechen. In dem Moment, wo wir es aussprechen, verliert es schon die Macht. Und lass uns unserer Zukunft begegnen. Zu sehen, hey, es gibt eine Zukunft. Ja, hier und jetzt, hier im Hier und Jetzt kann ich sie noch nicht sehen. Aber in meiner Gemeinschaft, in der ich lebe, mit den Geschwistern, mit denen ich unterwegs bin, will ich mich meiner Vergangenheit stellen und ich will mich von meinen Geschwistern auch auf die Zukunft hinweisen lassen. Dass da mehr ist als das, was ich im Hier und Jetzt lebe. Ich will mich erinnern lassen an meine Vergangenheit, auch an das Großartige, was ich erlebt habe in meiner Vergangenheit. Auch wenn sich das jetzt gerade in meiner Krise nicht so anfühlt. Aber hey, ich habe doch erlebt, Gott, dass du da bist. Ich habe das doch erlebt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe das doch erlebt, dass du Situationen verändern kannst. Begegne deiner Vergangenheit und begegne deiner Zukunft. Jesus, ich will darauf vertrauen, dass da mehr ist als nur das, was ich gerade sehe, sondern ich will darauf vertrauen, dass du ein guter Vater bist, der mich in Zukunft durchträgt. In der Krise lasst uns nicht nur im Hier und Jetzt sein, sondern lasst uns mit den Geschwistern, die uns Gott zur Seite gestellt hat, dieser Vergangenheit begegnen und unsere Zukunft. Ein kurzer Moment der Stille. Jesus, an was erinnerst du mich aus meiner Vergangenheit? Welche Sache muss ich vielleicht aussprechen? An welchen großartigen Durchbruch aus meiner Vergangenheit erinnerst du mich? Jesus, wenn ich hineinschaue in meine Zukunft, was gibt mir gerade Hoffnung? Ein kurzer Moment der Stille für dich und Jesus und deine Vergangenheit und Zukunft. Diese Vergangenheit vor unseren Augen und die Zukunft vor unseren Augen und dann gibt es vielleicht diesen dritten Satz auch in deinem Leben, in deiner Krise, hey, aber es gibt doch so viele Möglichkeiten. Es gibt doch so viele Optionen in dieser Krise. Was soll ich denn machen? Was ist richtig? Wer kann einem das sagen? In dieser ganzen Corona-Krise kann man das gut ablesen. Ja. Es ist egal, wie groß die Experten sind, egal wie viel sie das studiert haben. Es kann niemand wirklich sagen, was die richtige Option ist. In meiner persönlichen Krisen kenne ich das ja auch. Es gibt so viele Optionen und ich kann nicht letztgültig sagen, was die richtige Option ist. Das Letzte, was wir lernen können von den Jüngern, was sie tun an diesem Tag, Petrus endet mit dieser Judas-Geschichte und dann sagt er, mit Blick auf die Zukunft, einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, der muss diesen Platz einnehmen. Blick auf die Zukunft, wir müssen Entscheidungen treffen. Und sie stellten zwei auf. Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, der du alle Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast. Und sie warfen das Los über sie. Und das Los fiel auf Matthias und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Warum ich das großartig finde? Weil sie mitten in dieser Krise, angesichts der vielen Optionen, die sie haben, angesichts dessen, dass sie nicht richtig wissen, wie es weitergeht, nicht sagen, okay, jetzt müssen wir halt warten. Jetzt müssen wir halt warten, bis der Herr kommt. Und dann müssen wir mal sehen, was wir machen. Sondern was sie tun in diesem Moment, sie treffen Entscheidungen. Sie treffen eine Entscheidung und sagen, okay, zwei Leute, können wir uns vorstellen. Und dann werfen sie das los. Sie beten um diese Entscheidung, aber sie treffen eine Entscheidung. Und das fordert mich heraus. Das überfordert mich. Ich glaube aber, dass es ganz notwendig ist. Im besten Sinne dieses Wortes ist es notwendig. Es wendet die Not, dass wir in den Krisen Entscheidungen treffen. Entscheidungen sind anstrengend. Wir sind oft nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen. Warum ist es so schwer, Entscheidungen zu treffen? Ein bisschen Bildung heute Morgen. Wisst ihr, wo das Wort Entscheidung herkommt? Das ist großartig. Es kommt aus der Kriegersprache. Und zwar, früher hatte man ein Schwert. Und dieses Schwert, das steckte in einer Scheide. Und man hat das Schwert entschieden. Großartig. Daher kommt das Wort Entscheidung. An dem Punkt kommt es darauf an, dass das Schwert rausgezogen wird. Und es wird etwas entschieden. Deshalb fällt uns Entscheidung schwer, weil das ist mit Schmerz verbunden. Da wird was durchgeschnitten, da wird was abgetrennt. Deswegen sagen wir, ich will mich aber nicht entscheiden. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Möglichkeiten in unseren Krisen. Ich habe jetzt vor einer Woche mit einem Mann gesprochen, der hat gesagt, Karl, weißt du, ich habe kapiert, dass wir in so einer großen Krise stecken. Das liegt daran, dass wir in den letzten Jahren einfach keine Entscheidung getroffen haben. Wir können sagen, ja, ich will keine Entscheidungen treffen. Ich sehe es nicht. Wenn der Löwe auf dich zukommt und du dastehst mit deinem Schwert, dann kannst du sagen, ich will mich nicht entscheiden. Das kannst du sagen, wenn der noch 150 Meter weg ist. Das kannst du auch noch sagen, wenn er 15 Meter weg ist. Aber wenn der Löwe 1,50 Meter vor dir steht, dann kannst du nicht mehr sagen, ich will mich aber nicht. Doch, du kannst natürlich, das kannst du sagen. Aber dann ist auch klar, wie es ausgeht. Dann wird die Krise zu groß. Da wird die Krise dich auffressen. Das, was wir lernen können von Petrus und den ersten Jüngern, sie treffen Entscheidungen in dieser Krise. Und ich will uns Mut machen, dass wir uns gemeinsam mit unseren Geschwistern beraten. Ja, dass wir dafür beten, aber dass wir dann in unseren Krisen Entscheidungen treffen. Ein letzter Moment der Stille. Jesus, welche Entscheidung ist es, vor die du mich stellst, die ich treffen soll? Jesus, hilf mir, diese Entscheidung zu treffen. Ein Moment der Stille für Jesus und deine Entscheidung. Lass uns in Gemeinschaft bleiben in unseren Krisen. Und lasst uns Entscheidungen treffen mit den Geschwistern um uns herum, angesichts der vielen Optionen. Lasst uns hinschauen auf die ersten Jünger und das, was sie uns lehren, in dem, was sie tun. Warum können wir das alles tun in den Krisen? Weil das gilt. Er ist unser Friede. Weil das gilt, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr ist unsere Hilfe. Wir hören jetzt gemeinsam ein Lied. Ihr könnt es mitlesen, den Text. Vielleicht kennen es einige von euch, es heißt Good, Good Father. Und in diesem Lied, das will ich gerne ans Ende dieser Predigt stellen, weil vielleicht kannst du es mitsingen, geht es darum, dass Gott der gute Vater ist, dem wir unser Vertrauen aussprechen in unserer Krise. Ich habe so vieles gehört von dir, Gott, wer du alles bist. Aber diese eine Sache, die will ich glauben, dass du ein guter Vater bist. In den vielen Dingen, die mir begegnen in meinem Leben. Ich will glauben, dass du ein guter Vater bist. Ich will glauben, dass du dich zu mir stellst. Ich will darauf vertrauen in dieser Krise, dass du mich versorgst. Vielleicht kannst du es mitsingen und vielleicht kannst du es heute Morgen nur hören und brauchst es, dass deine Geschwister es für dich glauben, dass Gott dieser gute Vater ist. Ich bete und ich danke dir, großer Gott, dass du in dieser Krise, in der wir leben, in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben, dass du da bist und dass du versprochen hast, dieser gute Vater zu sein. Und wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen und in unseren Krisen und durch unsere Krisen hindurch an dir festhalten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in Gemeinschaft zu bleiben. Danke für die Geschwister, die uns beiseite stellst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit diesen Geschwistern gemeinsam unserer Vergangenheit und unserer Zukunft zu begegnen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Jesus Christus, wir beten heute Morgen besonders für all die unter uns, die hier oder zu Hause sitzen und die das gerade nicht glauben und aussprechen können, dass du guter Vater bist, weil ihre Krisen so groß sind. Wir bitten dich, Jesus, dass du sie festhältst und dass du ihnen hilfst, in Gemeinschaft zu bleiben. Vielen Dank, dass das über diese Gemeinde hier steht und über unserem Leben. Du bist unser Friede. Das wollen wir glauben in allen Krisen.